Sie hören den Kurier.
Ein Wort hat am Sonntagabend ausgereicht, um den Bitcoin-Kurs auf Talfahrt zu schicken. Es war das Wort Indeed, also in der Tat, und wurde von Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter gepostet. Der reichste Mensch der Welt antwortete so kryptisch einem Twitter-User, der behauptet hatte, Tesla könnte seine Bitcoin-Bestände verkaufen. Am Montag fiel der Bitcoin-Kurs dann um mehr als 10%. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Tagestief von knapp $42.000 erreicht, der niedrigste Stand seit 3 Monaten. Auch andere Digitalwährungen wie Ether, XRP oder Dogecoin knickten ein. Der Grund für die Aufregung liegt darin, dass Musk eigentlich immer als lautstarker Verteidiger von Kryptowährungen auftritt. Erst im Februar hat sein Konzern Tesla bekannt gegeben, $1.5 Milliarden in Bitcoin investiert zu haben. Warum also sollte der reichste Mensch der Welt nun versuchen, den Kurs der bekanntesten Kryptowährung zu drücken? Will er etwa einfach nur sehen, welche Macht ein Wort von ihm auf dem Weltmarkt hat? Darüber will ich heute sprechen. Es ist Montag, der 17. Mai 2021. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Für Krypto-Fans war 2021 bisher ein besonderes Jahr. Die unterschiedlichen Digitalwährungen sind seit Monaten in aller Munde, erreichen einen Rekordwert nach dem anderen. Doch dann das. Am Sonntagabend schreibt Twitter-User Mr. Whale an Tesla-Chef Elon Musk: Bitcoin-Fans werden sich im nächsten Quartal selbst ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla all seine Bitcoin-Investments wieder verkauft hat. Bei all dem Hass, dem Elon Musk deshalb ständig ausgesetzt ist, würde ich es ihm nicht übel nehmen. 2 Stunden und etliche Likes später antwortete der Tesla-Chef höchstpersönlich: In der Tat. Die Branche verfiel sofort in Panik. Der Bitcoin-Kurs fiel von fast 50.000 auf knapp $42.000. So niedrig war er seit Februar nicht mehr. Es wird rückblickend wohl nur ein kleiner Dämpfer bleiben. Die Unvorhersehbarkeit der Kryptokurse macht für viele Anhänger den besonderen Reiz aus. Klar, man kann schnell viel verlieren, aber eben auch mit etwas Glück schnell an sehr viel Geld kommen, so der Tenor bei den Fans. Außerdem verdienen sich inzwischen weltweit Menschen über Kryptowährungen ihren Lebensunterhalt. Nicht nur, weil sie mit ihnen handeln, sondern indem sie Bitcoin, Ethereum und Co. mithilfe leistungsstarker Computer erschaffen. Das sogenannte Schürfen. Und das funktioniert so. Alle Kryptowährungen basieren auf der sogenannten Blockchain-Technologie. Die funktioniert zwar immer ein bisschen anders, aber im Grunde immer nach demselben Prinzip. Ich versuche es am Beispiel Bitcoin zu erklären. Wie der Name Blockchain verrät, kann man sie sich wie eine lange Kette aus Datenblöcken vorstellen. In jedem dieser Datenblöcke sind Zahlungsinformationen von ca. 2500 Transaktionen enthalten. Einen solchen Informationsblock zu erstellen, ist enorm aufwendig. Dafür sorgt ein Algorithmus. Er erschwert den Vorgang absichtlich, indem dafür eine sehr komplizierte mathematische Rechenaufgabe gelöst werden muss. Nur der Nutzer, dessen Computer das als erster schafft, darf den Block erstellen. Zur Belohnung erhält er dann eine festgelegte Menge an Bitcoins. Diese Bitcoins werden also nicht von jemand anderem auf das Konto des Nutzers transferiert, sondern sozusagen aus dem Nichts gewonnen, also im Grunde direkt für den Ersteller des Blocks geschaffen. Damit soll der Strom- und Rechenaufwand entschädigt werden. Man nennt das dann den Proof of Work. Und diesen Proof of Work gibt es, damit das System, so wie es existiert, erhalten werden kann, damit es einen Anreiz gibt, am System teilzunehmen und damit es, mithilfe der Stromkosten, einen realen Geldgegenwert zu einem Bitcoin gibt. Vor ein paar Jahren wurde noch weltweit geschürft, denn das war einfach mit dem eigenen Computer möglich, auch wenn es lange gedauert hat. Inzwischen sind dafür aber regelrechte Rechenhallen voller eigens dafür ausgerichteter Computer notwendig. Die bringen eine enorme Leistung, können aber nur diese eine Aufgabe erfüllen. Im Fachjargon werden sie Rigs genannt. Und diese Rigs benutzen dieselben Prozessoren, die auch in Grafikkarten zu finden sind. Das ist auch der Grund, warum Grafikkarten für PCs in den letzten Jahren so viel teurer geworden sind. Mit jedem neu geschürften Bitcoin wird es aber aufwendiger, das nächste zu schürfen. Im Verlauf der Jahre braucht man, um einen Bitcoin zu erschaffen, also immer mehr Rigs, immer größere Rechenhallen und immer mehr Strom. Deshalb befinden sich diese Rechenhallen, die man übrigens auch Serverfarmen, nennt, heutzutage eigentlich nur noch in Ländern, in denen der Strom besonders billig ist. Allen voran China, wo knapp 80% der weltweiten Serverfarmen stehen und den billigen Strom der chinesischen Kohlekraftwerke beziehen. Das ist Elon Musk ein Dorn im Auge, behauptet er zumindest heute. Somit wird nämlich durch das dauernde Schürfen von Bitcoin immer mehr Fossilenergie gebraucht, was den Klimawandel weiter begünstigt. Könnte das wirklich der Grund für seine nächtlichen Tweets sein? Oder will er doch lieber andere Kryptowährungen, wie die als Scherz gestartete Dogecoin, pushen? Darüber spreche ich jetzt mit Nikolaus Jelich. Er ist Geldexperte beim Think Tank Agenda Austria. Hallo Nico.
Hallo, servus.
Lieber Nico, Elon Musk hat ja gestern Abend mit einem Wort, nämlich Indeed, den Bitcoin-Kurs um fast $5,000 abstürzen lassen. Erstmal vorneweg, ist das nicht bedenklich, was ein Wort des reichsten Mannes der Welt in den sozialen Medien auslösen kann?
Ganz unabhängig von Bitcoin. Ja, natürlich. Aber Elon Musk hat 50 Millionen Follower. Und diese 50 Millionen Follower, das ist natürlich ein gewaltiger Hebel. Und er ist ein sehr erratischer Typ. Wir haben ihn jetzt alle kennengelernt in den letzten Wochen und Monaten. Es ist nicht das erste Mal, dass er auffällig agiert. Und was sich ein Elon Musk dabei denkt, was er tut, das weiß hoffentlich Elon Musk selbst. Ich weiß es nicht.
Wichtig ist aber, was für Auswirkungen denn seine Äußerungen in den sozialen Medien haben, vor allem auf die Kurse einerseits seiner Firma Tesla, andererseits auch eben der Kurse diverser Kryptowährungen. Warum zählt denn sein Wort gerade in der Kryptobranche so viel?
Hat gezählt, würde ich sagen. Hat gezählt. Mhm. Also er hat sich gestern Abend also wirklich mit vielen verscherzt, was er da tut. Am Ende des Tages müssen wir natürlich abwarten, was passiert und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Kurz mal aufrollen, ja? Elon Musk und Tesla haben vor einigen Wochen angekündigt, dass sie Bitcoin gekauft haben in der Höhe von 1,5 Milliarden Dollar für ihre Bilanz. Sie haben dann später ein bisschen was verkauft. Er selbst hat gesagt, ja, das haben wir nur gemacht, um die Liquidität des Marktes zu testen und wir bleiben da weiter investiert. Und sie waren auch beteiligt teilweise an der Entwicklung von Bitcoin und haben sich eine Zeit lang, hat sich Tesla da als sehr Bitcoin-freundliche Firma eigentlich herausgetan und vermarktet. Und jetzt vor einigen Tagen hat Musk plötzlich angefangen, da irgendwie 180 Grad Trendwende. Und jetzt spricht er darüber, dass Bitcoin schlecht fürs Klima sei, dass Bitcoin zentralisiert sei in China, dass es ja andere Kryptowährungen auch gibt. Und dann, und das ist eine der vielen bizarren Wendungen in dieser Geschichte, holt er so diese Dogecoin aus dem Köcher. Und wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was redet der Jelich da? Es ist natürlich verrückt alles. Ja, da gibt es Bitcoin, das allein ist schon verrückt genug. Und dann gibt es noch 9000 andere Kryptowährungen, die alle ziemlicher Müll sind, ja, oder die meisten ziemlicher Müll sind. Und Dogecoin ist also wirklich eine Scherzwährung. Da hat jemand quasi Bitcoin kopiert, vor einigen Jahren schon, einfach nur um dieses Meme vom Doge, diesem Hund, zu verewigen. Und Musk hat also das herausgenommen, hat also da auch für unglaubliche Kursschwankungen nach oben und jetzt auch nach unten gesorgt und nutzt jetzt eben Doge irgendwie als seine persönliche Kryptowährung und Bitcoin nicht so sehr. Und dieses Indeed, was du angesprochen hast, ist auch interessant. Das war quasi eine Bestätigung von Musk auf die Frage eines bekannten Scammers, Betrügers, ob Tesla jetzt seine oder was passieren würde, wenn Tesla jetzt seine Bitcoin verkaufen würde, und daraufhin sagt er Indeed, und dann berichten die Medien, also Tesla wird jetzt seine Bitcoin verkaufen, und dann kommt Musk heute raus und sagt, nur um das klarzustellen, wir verkaufen unsere Bitcoin nicht. Mhm. Es ist alles ein einziges Chaos.
Und ja, es ist wirklich verrückt. Diese Dogecoin ist ja wirklich, also er ist aufgesprungen auf diesen Zug. Das ist ja alles quasi ein Meme, also ein Internet-Gag, der irgendwie ins Rollen gekommen ist im Zuge dieser GameStop-Causa Anfang des Jahres und auch nicht mehr aufgehört hat. Geht man davon aus, dass er da selber groß investiert ist, oder warum, oder ist es einfach nur, um zu zeigen, welche Macht er denn auf den Markt haben kann? Und warum springen so viele Menschen darauf auf und tun, was Elon Musk ihnen sagt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich meine, Bitcoin ist jetzt seit der Corona-Krise um 1000% gestiegen. Mhm. Also seit dem März 2020. Es ist seit Jahresanfang immer noch um 56% gestiegen. Und das sind jetzt immer noch die Werte von heute, wo wir schon wieder vom Hoch ziemlich weit runtergefallen sind, eben auch dank Musk. Entstehen ganz verrückte Sachen nebenbei, gerade eben in diesem sogenannten Altcoin-Markt, da wo die anderen Kryptowährungen sind. Und da gibt es verschiedene Leute, die versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Ist jetzt Musk einer davon, der da direkt versucht, Kapital zu schlagen? Es weiß niemand. Es weiß wirklich niemand, was hinter seinem sehr erratischen Verhalten steht. Dass er einen Spaß daran hat, Märkte zu manipulieren, ist bekannt. Mhm. Also das ist nichts Neues.
Das hat man schon bei Tesla gesehen.
Genau, und es ist ja auch so, dass bei Bitcoin lustigerweise eben die amerikanischen Behörden ja auch nicht zuständig sind. Also Elon Musk hatte ein großes Problem mit der Security Exchange Commission, die seiner Meinung nach nicht genug gegen die Shortseller getan hatte, eben gegen Tesla wetten. Und die sind nicht zuständig. Das heißt, er kann im Kryptobereich tatsächlich machen, was er will. Ich meine, er hat, glaube ich, mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass wir ohnehin in einer Simulation leben. Vielleicht testet er nur die Grenzen dieser Simulation aus. Niemand weiß es. Also ich sitze jetzt hier und bin selbst ein bisschen überrumpelt, weil natürlich, als er eingestiegen ist, war die Begeisterung groß und das ja, Elon Musk und der ist ein Visionär und der weiß, was er tut, und langsam bröckelt so ein bisschen dieses Image von dem Visionär, der weiß, was er tut. Weil das, was er da aufführt, vor allem mit Dogecoin, ist eindeutig nicht mehr koscher. Also da gibt es keine rationale Erklärung dafür. Und ich kann nur jeden warnen, der jetzt mit auf diesen Musk-Zug aufspringt und irgendwie die Coins kauft, die ein Musk empfiehlt. Wie man gerade sehen kann, das kann sehr schnell in die andere Richtung gehen, und das hat das ist nicht einmal mehr Spekulation, das ist schon eher wert. Das ist wirklich Casino.
Und wenn wir jetzt zumindest den Umweltaspekt ernst nehmen, von dem man da spricht, also oder den Zentralisierungsaspekt, es geht ja darum, das ist auch morgen auf der Seite 3 im Kurier zu lesen, dass ja fast 80% der weltweit geschürften Kryptowährungen inzwischen in China geschürft werden. Also eigentlich die Idee von Kryptowährungen war ja, ein weltweites Netzwerk dezentral organisiert zu sein. Das wird in diesem Fall ad absurdum geführt, weil sich das eben aus Sicht von Elon Musk und einiger anderer, vor allem westlicher Krypto-Anhänger natürlich, weil es sich in China zentralisiert. Wenn wir das jetzt ernst nehmen würden, zählt diese Kritik, wenn er dann gleichzeitig ja mit Dogecoin eine andere Kryptowährung wieder pusht? Also es ist ja alles völlig irrational.
Das stimmt. Also er nimmt sich quasi aus dem langen Katalog von Bitcoin Kritikern die prominentesten Sachen raus. Ich lese das teilweise live mit auf Twitter, und es wirkt so, als würde das irgendwie am iPhone schnell googeln, bevor er es raushaut. Also das sehr, sehr, sehr fundiert ist das alles nicht, und die meiste Kritik, die von ihm kommt, ist schon 100-mal durchgekaut worden. Aber man kann sie auch 101-mal durchkauen. Das eine ist der Energieverbrauch, das andere ist die Zentralisierung. Fangen wir mit der Zentralisierung an. Es ist einmal interessant, dass das überhaupt ein Thema ist, weil natürlich wir jetzt in einem total zentralistischen Geldsystem leben. Die Leute, die unser Geld drucken, sind genannt die Zentralbanken. Mhm. Und jetzt ist Bitcoin angetreten, um das anders zu machen. Dezentral, so wie das Internet. Und die Idee dahinter ist, dass jeder daran teilnehmen kann, dass jeder überprüfen kann, ob das, was da funktioniert, auch wirklich die Bitcoin-Software ist, und sich alle an die Regeln halten. Das hat einmal in erster Linie nichts mit dem Mining zu tun. Das Mining ist zwar auch wichtig, um das Netzwerk am Laufen zu halten, aber dem Mining unterliegen gewisse ökonomische Incentives. Also man sucht sich den auf Deutsch gesagt, man sucht sich den billigsten Strom. Und der billigste Strom ist zu einem großen Teil in China zu finden, weil er dort auch der fossile Strom, und das ist dieses Umweltproblem, auch staatlich subventioniert wird.
Kohlekraftwerke
unter anderem, ja. Die Zentralisierung wird da total missverstanden. Der dezentrale Charakter von Bitcoin hängt vor allem von den Zehntausenden sogenannten Full Nodes ab, die du und ich auch auf unserem Laptop laufen lassen können. Und wir kontrollieren, ob bei Bitcoin alles in Ordnung ist, ja, und ob das Bitcoin ist, an dem wir teilnehmen wollen. Das hat jetzt mit den Minern an sich so nichts zu tun. Die Zentralisierung der Miner oder teilweise Zentralisierung der Miner, wenn diese jetzt aufhört, also es gab da ein Blackout eben in einer wichtigen Provinz in China, wo
in Xinjiang, genau, aufgrund einer Überschwemmung.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist, Bitcoin hat nicht mit der Wimper gezuckt. Also das Netzwerk ist weitergelaufen und das Netzwerk ist auch, man muss das Netzwerk auch trennen von dem Asset Bitcoin. Da muss man so eine Art, ja, chinesische Mauer quasi in seinem Kopf machen. Also dieses Netzwerk, das als internationales Geldnetzwerk aufgebaut ist, das läuft weiter. Egal, wo der Preis sich hinbewegt, und auch dieses Mining-Problem hat es da nicht gegeben. Tendenziell kann man davon ausgehen, oder sollte man davon ausgehen, dass sich das Mining international stärker verlagern wird, dass sich das professionalisieren wird, dass da auch mehr westliche Firmen einsteigen werden. Es gibt in Amerika, in Europa verschiedenste Initiativen, gerade amerikanische Bundesstaaten wie Texas oder ich glaube Wyoming ist es, versuchen auch schon aktiv Bitcoin-Miner anzulocken. Es gibt die sagen, Bitcoin ist eine wunderbare Möglichkeit, überschüssige Energie in ein Asset zu verwandeln, das auch handelbar ist und das auch nutzbar ist. Es wird ja unglaublich viel Energie einfach verschwendet auf dem Planeten. Aber das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es diese Energiethema gibt. Ja, also Bitcoin verbraucht Energie. Es verbraucht weniger Energie als der Goldabbau. Es verbraucht erzeugt auch weniger CO2 als der Goldabbau. Aber es ist nun mal so. Also dieser Energieverbrauch ist da, und der ist auch notwendig, um die Sicherheit des Netzwerks zu garantieren. Also das wird auch nicht aufhören. Das ist
jetzt, und um einen Gegenwert zu schaffen.
Genau, das heißt also, Proof of Work ist, du musst, um dieses Bitcoin irgendwie auch sozusagen unter Anführungszeichen aus der Erde zu holen, musst du auch etwas leisten. Das ist die Idee dahinter. Und das war halt auch notwendig, um dieses Ding vom Boden zu bekommen. Ich meine, wir haben sowas noch nie gesehen, dass da ein neues Asset entsteht, das von 0 auf 1 geht. Ja? Also die größte Leistung von Bitcoin war, von 0 auf 1 zu gehen, nicht von 1 auf 50.000.
Und glaubst du jetzt, Nico, dass dieser kurze Einbruch aufgrund von Musks Tweet jetzt im Verlauf des Tages scheint sich der Kurs ja wieder zu erholen, ob dass das einen nachhaltigen Einfluss haben wird, oder wird die Bitcoin und Krypto-Rally an sich erst einmal weitergehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ganz, ganz kurzfristig sind wir jetzt tatsächlich, was das Chartbild betrifft, an einer sehr, sehr entscheidenden Linie. Ja, es wird sich im Grunde, zumindest nach den Erfahrungswerten, die wir bisher haben, wird sich jetzt im Laufe der Woche entscheiden, gehen wir weiter rauf oder gehen wir tatsächlich runter in einen Bärenmarkt, in eine Konsolidierung, eine längerfristige Korrektur, wie auch immer man es nennen will. Wir hatten eingangs erwähnt, jetzt schon unglaubliche Anstiege seit 2020 und auch Anfang dieses Jahres. Das heißt, in jedem Markt wäre jetzt eine Korrektur vollkommen zu erwarten und vollkommen natürlich. Das heißt, es wäre nicht auszuschließen, dass wir jetzt ein paar Wochen, auch Monate nach unten gehen könnten. Das würde dann diesen ganzen, wir hatten das schon oft, und das würde dann dazu führen, dass also das Interesse der Öffentlichkeit nachlässt und dieser ganze Wahnsinn ein bisschen abgekühlt wird, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unten angelangt sind und dann wieder raufdrehen. Das ist so die Geschichte von Bitcoin. Wissen tun wir es natürlich nicht. Also, klingt jetzt deppert, aber wir gehen entweder rauf, runter oder seitwärts. Niemand weiß, wie es in der Zukunft ausschaut, aber vom Chartbild her sind wir jetzt unter einer entscheidenden Schwelle, und wenn wir die jetzt nicht im Laufe der Woche wieder nach oben durchschlagen, dann kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich noch ein bisschen weiter runtergeht.
Wunderbar, Nico. Vielen lieben Dank für deine Zeit und einen schönen Tag noch.
Ich danke dir für dein Interesse.
Kommen wir nun zu unserem Tweet des Tages. Der kommt heute vom Twitter-User Juice. Er schreibt: Ich verstehe nicht, wie Elon Musk 4 Unternehmen führen, 6 Kinder mit 2 verschiedenen Frauen haben und Menschen zum Mars bringen kann und trotzdem noch die Zeit findet, Poontapper 63345 auf Twitter zu erklären, wie scheiße Bitcoin nicht ist. Damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Wenn ihr noch mehr über Kryptowährungen und vor allem die Serverfarmen in China erfahren wollt, könnt ihr meine Geschichte im morgigen Kurier auf Seite 3 oder heute Abend auf kurier.at lesen. Ich freue mich über euer Feedback. Dieser Podcast wird, wie immer, von Elias Nadmesnik produziert. Für den Ton ist Dominik Kanzian zuständig. Mein Name ist Johannes Ahrens und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, bleibt gesund!